SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute live mit Katja Heinen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, heute live aus Wasemskloster Engeltal in Ingelheim. Sie hätte ebenso gut Revolutionärin oder Staatschefin werden können. Das hat die Zeitschrift Emma mal über sie geschrieben. Aber Lea Ackermann ist einen anderen Weg gegangen. Sie ist ins Kloster eingetreten und hat ihr Leben den Frauen gewidmet, die ganz unten sind. Seit über 30 Jahren kämpft sie gegen Prostitution und für Prostituierte und hat Tausenden von Frauen ein neues Leben geschenkt. Herzlich willkommen, Schwester Lea Ackermann.
Danke. Vielen Dank.
Schwester Lea, es gab gerade die ARD-Schwerpunktwoche Woran glaubst du? Wo Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen erzählt haben, woran sie glauben. Manche haben auch einfach gesagt, ich glaube an mich. Was ist denn Ihre Antwort auf die Frage, woran glaubst du?
Also ich glaube an einen Schöpfergott, wie immer wir uns den vorstellen. Er ist ganz anders. Ich habe immer den Theologen Rahner bewundert, wie er so viel über diesen Gott wusste und am Ende immer gesagt, aber Sie müssen wissen, er ist oder sie ist ganz anders. Wir können uns nur annähernd eine Vorstellung machen, aber ich denke, es ist eine wohlwollende
Kraft.
Geist oder Kraft, die uns geschaffen hat. Und wer uns geschaffen hat, ist auch unsere Eltern. Wenn ihre Kinder da sind, dann haben sie auch Gene von ihnen. Und wenn wir alle Geschöpfe Gottes sind, dann hat jeder von uns, jeder Mensch, auch göttliche Gene in sich. Und daran glaube ich. Und wenn ich sowas lese wie Desmond Tutu, der anglikanische Bischof, der sagt, wir sind da, um gut zu sein. Und ich weiß es, wenn wir was Gutes tun, was nur im Sinne Gottes sein kann, dass seine Schöpfung nicht kaputt geht, dann bekommen wir auch Unterstützung. Und uns selbst tut es auch gut.
Jetzt gibt's ja viele, die von sich sagen, ich bin Christ oder Christin, aber ins Kloster zu gehen, wie Sie es getan haben, ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schritt. Sie sind in den Orden Unsere liebe Frau von Afrika eingetreten, haben die ewigen Gelübde abgelegt, sie haben Armut, Keuschheit und Gehorsam gelobt, wobei man sich ganz ehrlich Letzteres bei Ihnen am wenigsten vorstellen kann. Lassen Sie uns mal darüber reden, was die Gelübde für Sie bedeuten. Was bedeutet es für Sie, heute in Armut zu leben als moderne Frau?
Ich finde, das ist heute ganz wichtig. Ich lebe ja nicht in absoluter Armut. Es gibt andere Gemeinschaften, die ganz arm leben, auch in Slums. Die Schwestern von Charles de Foucault habe ich da immer bewundert. Ich würde sagen, das ist ein eigenes Charisma. Ich habe genug zu essen und ich habe auch was zum Anziehen.
Genau, Sie tragen auch kein Ordensgewand zum Beispiel.
Ne? Das schon lange nicht mehr. Ich habe das immer getragen und als mir dann auffiel, die Männer haben in der katholischen Kirche alles zu sagen, dann sollen sie mir nicht noch sagen, was ich anzuziehen habe. Und wie mir das bewusst war, bin ich in Zivil gegangen. Aber ich muss sagen, das hört sich jetzt so großartig an. Es war erlaubt. Nach dem Zweiten Vatikanum war es uns freigestellt, von unserer Gemeinschaft aus in Zivil oder im Ordenskleid zu gehen. Aber ich habe es eine ganze Weile noch getragen, bis zu dem Moment, wo ja mir das so bewusst wurde. Und dann habe ich Zivil angezogen. Aber ich kann Ihnen auch sagen, ich brauche nicht jeden Moment was Neues. Das Kostüm da, das ist mindestens 10 Jahre alt. Ich trage meine Sachen lang und ich ärgere mich über die Wegwerfgesellschaft. Man kauft neu und dann ist ein bisschen aus der Mode und dann wird's weggeworfen. Und dafür bin ich eigentlich froh, dass ich Armut lebe und ich lebe sie ganz bewusst.
Lassen Sie uns mal bitte auf das zweite Gelübde, sonst gehen alle anderen Gelübde unter, zu sprechen kommen, auf die Keuschheit kommen. Sie waren 23, als Sie ins Kloster eingetreten sind. Sie haben fortan ehelos gelebt. Ja, ja. Das heißt für Sie Keuschheit. Wussten Sie denn mit 23, auf was Sie sich da einlassen?
Ich denke mir, sehr viele meiner Freundinnen haben in der Zeit auch geheiratet. Und das war ja auch ein Versprechen lebenslang. Also wenn man sich für eins entscheidet, verzichtet man auf das andere. Das ist klar. Ich kann aber sagen, dass ich mit 50 plötzlich, ich weiß nicht, das muss die Midlife-Krise gewesen sein, eine Panik gekriegt habe. Oh, jetzt habe ich ja was versäumt. Frauen können Kinder kriegen, ich kann kein Kind kriegen. Also irgendwie, es ging aber vorbei, diese Passage. Ich wollte nur sagen, ich habe ganz bewusst Ja dazu gesagt und ich habe es auch gelebt. Aber irgendwann mit 50 kam mir ein Schreck, dass ich da auf was verzichtet habe, was ja was Einmaliges ist.
Jetzt lassen Sie uns noch ganz zum Schluss in aller Kürze sagen, was Sie unter Gehorsam verstehen.
Das war das Gelübde, wo ich am meisten Angst davor hatte. Ja, ich glaube, ich habe es einigermaßen doch hingekriegt. Also ich bin immerhin schon über 50, 56 Jahre im Kloster. Also, ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Lassen Sie uns mal über Ihre aktuelle Arbeit sprechen. Sie sind in diesem Jahr 80 geworden und haben in einem Buch mit dem schönen Titel Der Kampf geht weiter eine Art Bilanz gezogen. Gestartet sind Sie mit Ihrer Organisation Solvodi in Afrika. Da sprechen wir dann später noch drüber. Lassen Sie uns aber erstmal über Ihre Arbeit in Deutschland sprechen. Sie unterhalten hier 18 Beratungszentren in diversen deutschen Städten sowie 8 Schutzhäuser. Was sind das für Frauen, denen Sie da helfen?
Wir helfen Frauen, die Opfer von Gewalt sind, Migrantinnen, die Opfer von Gewalt sind, sei es Zwangsheirat, Zwangsprostitution, Menschenhandel, Gewalt in engen Beziehungen.
Melden sich die Frauen denn bei Ihnen oder gehen zum Beispiel Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch in Bordelle und suchen die Frauen auf?
Beides. Die Polizei bringt uns meistens, die Opfer von Menschenhandel werden oftmals von der Polizei zu uns gebracht. Wir machen auch Streetwork, wir gehen also in Bordellstraßen und sprechen den Frauen von unserem Angebot. Wir haben so ein ganz kleines Faltblatt und in 12 Sprachen steht da drauf, wenn sie Probleme haben, wenden sie sich und unsere Telefonnummer ist angegeben.
Ich kann mir vorstellen, das kommt bei Zuhältern nicht immer gut an. Ne?
Deshalb sind sie so klein, dass die Frauen sie in die Tasche stecken können oder so.
Nee, aber sind Sie denn schon mal dann auch bös angegangen worden oder Ihre Mitarbeiter von Zuhältern zum Beispiel, die das mitkriegen?
Wir sind zum Beispiel auch in Bordellstraßen. Und in einer Bordellstraße, in ein Haus dürfen wir vom Zuhälter her nicht gehen. Aber die anderen wissen. Und teilweise gibt es dann auch wieder so Situationen, wo sie auch froh sind, wenn die Frauen mal über uns dann medizinisch untersucht werden können oder da Hilfe erfahren, wenn sie schwer krank sind.
Es ist ja ganz schwer, in diesem Milieu konkrete Zahlen zu finden, einfach weil die Dunkelziffer auch sehr hoch ist, der Frauen, die da arbeiten. Ich habe gelesen, dass es in Deutschland derzeit etwa 400.000 Prostituierte gibt, aber davon nur 15% freiwillig als Prostituierte arbeiten. Also das hieß im Klartext, nur 85% dieser Frauen wären gezwungen, ihren Körper zu verkaufen. Das finde ich eine Ungeheuerlichkeit. Für wie realistisch halten Sie diese Zahl?
Ich halte das für eine Untertreibung, denn ich persönlich nach 32 Jahren der Arbeit und der Kontakte mit Frauen in der Prostitution behaupte ich, keine einzige Frau macht das freiwillig. Da ist irgendwas in der Kindheit oder später schiefgelaufen. Da hat es Missbrauch gegeben oder irgendwas ist schiefgelaufen. Das sagen Frauen nicht auf Anhieb. Viele Frauen haben mir auch auf Anhieb gesagt, na ja, das mache ich ja freiwillig. Aber wenn ich dann näher mit ihnen ins Gespräch komme oder wenn sie Vertrauen in mich gefasst haben, das geht nicht am ersten Tag, das geht vielleicht nach 3 Jahren oder 5 Jahren. dann kriege ich die ganze Geschichte zu hören. Und da war noch nie Freiwilligkeit dabei.
Aber es geht ja auch darum, dass, was Sie meinen, ist, dass die Frauen einfach psychisch gebrochen sind und deshalb auf der Straße gelandet sind. Aber es geht ja noch darüber hinaus, dieser Zwang, dass sie eben auch zum Beispiel Opfer von Menschenhandel werden, ja, und dazu gezwungen werden. Wie läuft das denn ab?
Also sie werden angeworben in ihren Heimatländern mit irgendeinem Beruf. Manchen Frauen, die wissen schon, es geht vielleicht auch sogar um Prostitution. Wir hatten eine, die hat gesagt, naja, ich habe gesagt, wenn die das so klar sagen, dann geht das auch offen weiter. Und dann kommen sie hierher. Meistens ist der erste Kontakt hier schon eine Massenvergewaltigung, um sie für die Prostitution noch tauglicher zu machen. Und dann werden sie verteilt auf Bordelle oder verkauft und weiterverkauft. Eine Frau, die mir sagte, ja, ich wusste das, hat gesagt, aber so konnte ich mir das nicht vorstellen. Die ersten 8 Tage, darüber kann ich überhaupt nicht mehr sprechen. Das waren nur Massenvergewaltigungen.
Diese Frauen kommen aus Ostblockstaaten in erster Linie,
Sehr viele kommen aus Ostblockstaaten, sie kommen auch aus Afrika, einige Nigeria. Und in Nigeria ist die Situation ganz schrecklich im Moment. Und wir machen immer einen Jahresbericht. Im vergangenen Jahr haben sich an diese 18 Beratungsstellen und Schutzhäuser 2.300 Frauen gewandt aus 104 verschiedenen Ländern dieser Erde.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Schwester Lea, Sie haben im Laufe der Jahre so viele schreckliche Geschichten von Frauen gehört. Gibt's trotzdem auch heute nach den vielen Jahren Arbeit auf der Straße Geschichten, die Sie selbst noch schocken können?
Ja. Gerade was mit Kindern passiert, das schockiert mich sehr.
Weil immer mehr Prostituierte sind auch minderjährig, ne?
Das und ihre Kinder sind oft auch ganz ohne Schutz.
Die Kinder der Prostituierten?
Die Kinder der Frauen, ja. Und auch bei uns gibt's das. Und das finde ich so ungeheuerlich. Ne? Gesellschaft muss ihren Nachwuchs schützen. Ja, schützen und richtig erziehen. Ich denke, wenn man ihnen alles gewährt, das ist auch nicht die richtige Art und Weise, wie mit den Sachen umgehen und so weiter. In unserem Land sollte auch was verlangt werden von den Kindern, aber sie müssen auch Liebe und Fürsorge spüren. Und wenn Sie mich fragen, was mich am meisten geschockt hat vor 4 Wochen, da war ich in einem unserer Schutzhäuser in Kenia. Da haben wir Rescue Center für Kinder. Wir haben 25 Kinder dort, von 9 Monaten bis 14 Jahren. Alle missbraucht, auch Wegwerfkinder. Also ein 4-jähriges Mädchen total missbraucht, das die Polizei im Slum gefunden hat und zu uns bringt. Die musste ein paar Mal operiert werden. Eine 12-Jährige, die im 8. Monat schwanger ist, die muss jetzt operiert werden. Und wir können, sie ist nicht versichert. Das muss alles bezahlt werden. Was sollen wir da machen? Also wir brauchen einfach schon noch Hilfe, um auch da zu helfen. Aber ich kann Ihnen auch sagen, mein Blick liegt auf den Frauen und Kindern, denen wir helfen konnten und die strahlend in die Welt schauen. Wir sollten viel helfen und immer gucken, wo hat's denn geklappt, und das gibt sehr viel Kraft.
In Deutschland helfen Sie ja auch, darüber hatten wir schon gesprochen, haben vielen, vielen Frauen schon geholfen. Jetzt haben wir hier ja die besondere politische Situation, dass in Deutschland Prostitution seit 15 Jahren legalisiert wurde, ursprünglich mit dem Gedanken, dass die Frauen aus der Schmuddelecke rauskommen, sich sozial versichern können, tun sie aber nicht. Stattdessen ist Deutschland ein Paradies für Freier geworden und der Menschenhandel in Deutschland hat seitdem laut einer EU-Studie drastisch zugenommen. Was ist da schiefgelaufen?
Also dieses Gesetz ist im Grunde genommen ein Verbrechen. Und es hilft eigentlich nur den Bordellbetreibern. Die konnten von dem Moment an einen Beruf wie jeder andere in die Wellness-Szene gehen. Das war vorher nicht der Fall, weil vorher hat man gesagt, wenn man in den Wellness-Bereich geht, das ist Förderung der Prostitution, also darf das nicht geschehen. Hinterher wurden Wellness-Tempel aufgebaut und dort konnten noch mehr Frauen und noch mehr ausgebeutet werden. Den Frauen hat's überhaupt nichts gebracht. Aber die Situation in Deutschland verschärft.
Und wir gehören heute Polizisten zum Bordell. Können nicht mehr so leicht Razzien machen, ne? In den Bordellen auch. Die können nicht mehr so leicht eingreifen, die Polizei.
Ja, wir gehören zum Bordell Europas. Und was verlangt man denn noch alles von der Polizei? Die werden abgebaut in vielen Ländern. Es gibt immer mehr Gewaltverbrechen, wo sie hergerufen werden. Und diese Razzien, die werden dann am ehesten eingeschränkt und außerdem ist es schwieriger geworden, ja. Und ich finde das alles ganz schlimm. Und wenn Sie sagen, wir wissen in Deutschland keine genauen Zahlen, dann frage ich mich immer, warum? Die Frauen zahlen Steuern, das müssen sie zahlen. Also weiß doch jedes Finanzamt, ich kriege von so vielen Frauen die Steuern.
Ja gut, warum? Aber es sind ja noch viel mehr, die auch arbeiten und nicht die Steuern zahlen. Das ist
aber
ja
sie
nur
könnten
ein geringer
mal,
Prozentsatz angemeldet.
Sie könnten schon mal sagen, so viele Frauen zahlen Steuern. Das wäre doch schon mal was, da hätten wir schon mal eine Zahl. Aber das ist top secret.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Schwester Lea, wir haben gerade ganz viele über Ihre Arbeit in Deutschland gesprochen. Lassen Sie uns noch ein wenig über den eigenen Lebenslauf sprechen. Sie sind, auch wenn Sie heute in Rheinland-Pfalz leben, ursprünglich Saarländerin, 1937 in Völkling an der Saar geboren. War das ein sehr gläubiges Elternhaus, in dem Sie aufgewachsen sind?
Ja, würde ich schon sagen. Wir gingen jeden Sonntag in die Kirche und meine Großmutter, die war sehr fromm. Die ist jeden Morgen in die Kirche gegangen und am Sonntag, weil sie keinen richtigen Hut hatte oder Schuh, blieb sie dann zu Hause. Und ich konnte das nie verstehen, also weil das damals war eine ganz schlimme Sünde. Später habe ich erst gedacht, ach, die war eigentlich sehr frei. Sie war fromm, aber frei. Meine Mutter, die hätte den Sonntag nie verpasst und ich auch nicht. Und mein Vater, dem hat es meine Mutter auch beigebracht. Also wir waren schon eine sehr gläubige Familie.
Mit 12 haben Sie zum ersten Mal gesagt, ich will Nonne werden. Wie sind Sie auf die Idee gekommen damals?
Ich weiß nicht, ich weiß nur noch, dass wir unterwegs waren. Wir haben Verwandte besucht und wir waren in Fenne auf dieser Brücke. Das weiß ich ganz genau. Da habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich gehe ins Kloster. Und dann hat sie gesagt, weißt du, wie ich so alt war wie du, habe ich auch so an sowas gedacht. Das geht wieder vorbei. Und ich habe nur gedacht, aha, wie so eine Krippe oder sowas.
Sah ja auch erstmal danach aus. Sie haben erstmal eine Banklehre gemacht bei der Saarländischen Landesbank. Haben Sie sich so fürs Geldgeschäft interessiert oder wie kam das?
Nein, das war der Wunsch meines Vaters. Weil er hatte eine Bauunternehmung und dann hat er gedacht, dann könnte ich irgendwie mit ins Geschäft kommen. Eine kleine Bauunternehmung. Und dann war ich in der Bank und weil ich Französisch war, früher schon mal in Frankreich im Internat, um Französisch zu lernen. Und weil ich Französisch konnte, konnte ich nach der Banklehre auch in Paris noch ein Jahr arbeiten, dort unsere Bank aufgebaut wurde.
Die Saarländische Landesbank in Paris mit aufgebaut. Eine tolle Chance für einen jungen Menschen, stelle ich mir vor. Haben Sie das Leben in Paris genossen?
Oh ja, ich bin gern in alle Museen bin ich gegangen und Theater und so. Ich fand das sehr. Und das Essen habe ich auch sehr geschätzt.
Es kam kein schöner Franzose mal dazwischen, der Sie vielleicht hätte beirren können.
Offensichtlich nicht.
auch wenn kein schöner Franzose da war. Sie haben gut verdient, Sie haben das Leben genossen, Sie hätten ein sorgloses Leben führen können. Wie kam es dazu, dass Sie mit gerade mal 23 Jahren dann gesagt haben, Schluss jetzt, ich kündige, ich gehe ins Kloster?
Ich habe mir so gedacht, mein ganzes Leben mit Geld zu tun zu haben, das fand ich nicht attraktiv. Ich wollte einfach was anderes, was Sinnvolles machen. Und ich habe ans Kloster gedacht. Und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen denke ich ans Kloster, weil ich zu arrogant bin, mich zu verlieben. Also ich hatte schon ein paar Verehrer, aber die haben mich nicht interessiert. Und die, die mich interessiert hätten, denen war ich egal. Also
wie das so oft ist im Leben, ne?
Und dann habe ich eine Wallfahrt gemacht, bin nach Lourdes und da habe ich mich in den Reiseunternehmer, Herr Weiler, der hatte mich rangezogen und hat gefragt, wer übersetzen könnte. Von daher habe ich ihn näher kennengelernt. Ja, ich kann sagen, ich habe mich in den richtig verliebt und dann kamen wir zurück, wir haben uns auch noch ein paar Mal getroffen, dann habe ich gedacht, jetzt weiß ich ja, ich kann mich verlieben, jetzt kann ich ja auch ins Kloster gehen, da bin ich eingegangen.
Wie haben denn Ihre Eltern reagiert, als Sie denen mitgeteilt haben, ich gehe ins Kloster?
Ich wollte den langen Diskussionen aus dem Weg gehen und dann haben wir einen Betriebsausflug, das habe ich schon öfters erzählt, ich will es ganz kurz machen, wir haben einen Betriebsausflug nach Trier gemacht. Ich hatte nach Trier geschrieben, dort war das Mutterhaus und hatte freitags Antwort bekommen, ich könnte mich ja mal vorstellen. Und Samstag haben wir den Betriebsausflug von der Bank nach Trier gemacht. Und ich habe die ganze Nacht durchgetanzt, das habe ich sehr gern, ich tanze sehr gern. Heute habe ich aber keine so große Gelegenheit dazu. Und dann habe ich mich am nächsten Morgen vorgestellt und die Schwestern haben gesagt, ja, Sie können ja mal kommen. Dann haben wir Eintritt. Damals war das 2 Daten für Eintritt. Und da musste ich aber am nächsten Tag kündigen, damit ich rechtzeitig eintreten konnte. Ja, und um 5:05 habe ich dann gekündigt. Der Personalchef, Herr Kasper, hat damals gesagt, wollen Sie wieder nach Paris? Und dann habe ich gesagt, nein, ich gehe in den sozialen Beruf. Ich habe niemand verraten, dass ich ins Kloster gehe, weil ich gedacht habe, wenn die mich dann rausschmeißen und dann bin ich die Blamierte. Und dann bin ich nach Haus und meine Eltern waren gerade in der Küche. Und dann habe ich gesagt, ich gehe ins Kloster, ich habe auch schon gekündigt. Das war natürlich auch ein bisschen nicht sehr charmant. Mein Vater hat getobt, meine Mutter hat geheult.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Schwester Lea, am Anfang der Sendung haben Sie gesagt, als Sie in Orden eingetreten waren, so mit 50, haben Sie dann gesagt, huch, jetzt konnte ich keine eigenen Kinder kriegen, vielleicht habe ich da auch was versäumt. Aber so ganz stimmt es ja nicht. Sie haben 4 Kinder großgezogen, Sie haben nämlich auch noch 4 Pflegekinder gehabt, zusammen mit Ihrem Freund und Unterstützer Pater Köster. Mit dem haben Sie in einer Lebensgemeinschaft zusammengewohnt, in einer zölibatären und haben 4 Kinder großgezogen. Wie kam es dazu?
Also ich muss sagen, ich habe viel geschenkt gekriegt, alles geschenkt bekommen, auch Kinder. Ich fand das ganz großartig. Zuerst, als ich von Afrika zurückkam, wollte ich hier meine Arbeit weitersetzen, aufmerksam machen auf den Sextourismus, weil ich den als unglaublich erniedrigend und schlimm empfand. Da werde ich vielleicht noch Gelegenheit davon zu berichten. Und dann kam ich nach Deutschland, aber da waren die Frauen schon hier. Und dann brauchte ich ja ein Büro oder irgendwo, wo ich die Arbeit hier weiterführen konnte. Ich war bis dahin immer noch allein. Und in meiner Gemeinschaft gab es wirklich keinen Platz. Das stimmt. Wir hatten viele Schwestern, die aus Altersgründen zurückkamen. Alles war überfüllt. Ich konnte da nirgends hin. Dann hatte ich bei Missio angefragt, die hatten andere Vorstellungen von Frauenarbeit als ich in der Zeit. Und ich brauchte irgendwas. Und da hat Professor Köster, der eine Pfarrei angenommen hatte, um in ihrer Hochschule in Wallen da Professor zu sein. Er war ein habilitierter, promovierter und habilitierter Mann. Und er hat gesagt, mir hat mal ein großes Pfarrhaus angeboten, das brauche ich nicht ganz. Wenn du willst, kannst du da Räume haben. Und dann bin ich mit meiner Oberin zum Bischofsspital damals und habe gesagt, dort habe ich ein Angebot, kann ich da hin? Und meine Oberin war auch froh, dass ich irgendwo Fuß fassen konnte. Und der war einverstanden. Und so habe ich dann die Beratungsstelle da in dieser Pfarrei.
Und Sie haben vier Kinder zusammen angenommen als Pflegekinder?
Ja, das kam nachhinein. Und dann, wenn Frauen zu uns kamen, weil sie aus irgendwelchen Gründen nach Deutschland kamen, um hier zu arbeiten, dann aber Gewalt erlebten oder vielleicht auch schwanger wurden oder vielleicht auch über den Heiratsmarkt, da hat man ja auch Frauen angeworben und dann hat das doch nicht so geklappt, aber die Frauen waren schwanger, dann haben wir immer für diese Frauen dann Pflegeeltern gesucht. Und einmal waren keine Pflegeeltern mehr da. Und dann hat der Pater Köster gesagt, ihr könnt nicht für die Frauen sorgen und die Kinder außer Acht lassen. Und dann hat er einen Raum freigegeben und wir haben eine Kinderschwester eingestellt und haben dann vier kleine Kinder gehabt von 3 Monaten an.
Und die großgezogen.
Und die Kinder haben wir... Also das heißt, eine Mutter ist dann weggezogen und hat ihr Kind natürlich mitgenommen. Die Mütter haben in der Nähe gewohnt und andere haben die andere ist zurück nach den Philippinen und 2 Kinder haben wir dann begleitet bis sie jetzt erwachsen sein.
Jetzt kann ich mir vorstellen, Schwester Lea, dass der ein oder andere, so wäre es zumindest in der kleinen Stadt gewesen, aus der ich kam, das schon kritisch beäugt hat. Da lebt eine Nonne mit einem Pater in einer Lebensgemeinschaft zusammen. Die ziehen auch noch 4 Kinder groß von Prostituierten. Auf sowas geben sie, glaube ich, wenig, auf das, was andere Leute sagen. Sie äußern sich auch gerne kritisch über die eigene Kirche. Ich habe zum Beispiel mal eine Talkshow gesehen. Da war gerade Kardinal Ratzinger Papst geworden. Sie waren in der Talkshow, wurden vom Moderator gefragt, wie Sie das fänden und Sie haben gesagt, das ist eine Vollkatastrophe. Das ist eine Katastrophe. Haben Sie nie Angst, richtig Ärger mit Kirchenoberen zu kriegen?
Nein, eigentlich das, was ich sage, ist ja nicht was aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist ja, was viele Leute sehen und genauso denken. Also ich verbalisiere ja das und das war auch eine Katastrophe und ich habe auch mich wieder zu Wort gemeldet, als er zurückgetreten ist. Ich habe gesagt, das war die wirklich richtig erste gute Tat, dass er zurückgetreten ist.
Und kriegen Sie da nie Ärger, wenn Sie sowas sagen?
Nein.
Gerade wenn die Kirche so hierarchisch ist, könnte man sagen, sich vorstellen, dass Ihr Bischof vielleicht irgendwann mal an der Tür klopft und sagt, Schwester Lea?
Nein, ich denke, dass auch viele... es ist halt ein sehr kluger Mann, nicht sehr ausgebildeter Mann gewesen. Dann haben sicher viele gedacht, das ist die richtige Wahl. Aber es werden auch im Laufe der Zeit viele gesehen haben, dass es nicht die richtige Wahl war. Und ich bin sehr froh über den neuen Papst. Ja, und auch, dass er zurückgetreten ist. Wir haben diese Kinder im Pfarrhaus gehabt, aber es war immer ein offenes Pfarrhaus, das jeder schauen konnte. Und Kinder würden auch erzählen, wenn es da so ein bisschen Heimlichkeiten geben würde. Die Kinder waren, ich glaube, das beste Zeugnis nach außen, dass das ein Pater war und ich eine Ordensschwester und dass wir das gelebt haben. Wir hätten das nicht nach außen sagen können und nach innen was anderes leben. Da hätte das mit den Kindern nimmer hingehauen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Schwester Lea, wir könnten noch Stunden über Ihr Leben reden. Sie waren mal Direktorin einer Mädchenschule in Ruanda. Sie haben später noch Pädagogik, Psychologie und Theologie studiert, sogar promoviert, waren Bildungsreferentin bei Missio in München. Und dann kam das Jahr 1985. Sie wurden von der Ordensleitung nach Mombasa geschickt. War das von Anfang an mit dem Ziel, dass Sie dort Prostituierten helfen sollen, oder sind Sie da per Zufall drauf gekommen?
Nein, meine Aufgabe, für die ich dorthin geschickt war, war Lehrerfortbildung. Und ja, ich finde auch vieles in meinem Leben Gottes Fügung. Auf jeden Fall, ich bin da drunter gekommen. Mein Interesse war Frauen in der Prostitution. Meine Aufgabe war Lehrerfortbildung. Ich bin zu meinen
Schwestern. Das Interesse hatten Sie schon vorher? Also das im Hinterkopf hatten Sie es schon vorher?
Durch einen Besuch auf den Philippinen war mir das klar geworden. Da liegt vor einem Karmel, ich will es versuchen kurz zu fassen, ein Baumstamm, das ist eingeritzt, den Wunschträumen des Vaters gewidmet. Und diese Karmelitin lebten sehr, sehr einfach und nah der Bevölkerung. Und dann habe ich gesagt, was soll denn das heißen? Dann haben sie gesagt, wir glauben doch alles, dass Gott unser Schöpfer ist, Vater, Mutter aller Menschen. Also sind alle seine Kinder und alle Eltern wollen, dass es ihren Kindern gut geht. Und wir sagen, im Herzen Gottes wollen wir die Liebe sein. Und dann müssen wir doch alles tun, dass die Wunschträume Gottes für alle seine Kinder wahr werden. Dann habe ich gedacht, ja, dafür bin ich auch ins Kloster. Das war also meine Idee, die ich davor hatte. Und dachte, ich will mich für die Frauen, die keine Chancen haben, einsetzen. Und da war ja Mombasa so ein Punkt. Also man hat mich nach Mombasa geschickt, für Lehrerfortbildung. Und dann kam ich zu unseren Schwestern und habe gesagt, eigentlich möchte ich das gar nicht. Und die sagten mir, eigentlich brauchen wir dich gar nicht. War das nicht wunderbar? Weil sie diese Lehrerfortbildung in einheimische Hände geben wollten, was vernünftig war. Und da hat sie gesagt, ab und zu mal einen Vortrag, ja, aber sonst. Da habe ich gesagt, wunderbar. Und dann habe ich mit meiner Provinzialoberin ausgemacht, dass ich mal die Situation der Frauen auf der Straße
checke.
Ja. Und die hat dann eben gesagt, ja, mach mal, aber halt mich auf dem Laufenden. Und dann bin ich auf die Straße, bin in die Bordelle, das erzähle ich auch überall, und habe mich zu einer Frau an einem Tisch gesessen, habe gesagt, darf ich sie zu was einladen? Die trinken meistens Bier mit den Touristen. Und dann darf ich sie zum Bier einladen, ja. Und dann habe ich mich vorgestellt, die sind sehr höflich, die haben sich auch vorgestellt. Und dann habe ich gesagt, na ja, ich bin hier für Frauen, die Probleme haben, aber sie sind jung und hübsch, sie haben ja keine Probleme. Und dann haben sie gesagt, was meinen Sie, es macht Spaß, mit jedem Deppen abzuziehen, sich Krankheiten zu holen, mal Geld zu haben, mal keins. Und dann habe ich gesagt, wenn es Ihnen so geht, dann sollten wir doch mal überlegen, was Sie auch anders machen können. Ja, und so kam es dazu.
Aber Sie hatten ja selber erstmal kein Geld. Sie hatten
überhaupt nichts
zur Verfügung, um der Frau zu helfen.
Nein, ich hatte nicht mal eine Schreibmaschine, um meine Berichte aufzuschreiben. Und da hat mich der Professor Zulehner von Wien besucht und hat mir eine Schreibmaschine mitgebracht. Ja, und ein früherer Student.
Und damit haben Sie dann Bittbriefe geschrieben, um Geld einzutreiben.
Ja, und da habe ich
Soll Wodi, die Organisation, genau, die Sie gegründet haben, um Frauen zu helfen.
Genau. Dann haben wir uns mit meinen Mitschwestern zusammengesetzt und ich habe gesagt, diesen Frauen möchte ich wirklich gern helfen. Wie soll man das machen? Wie soll man dieses Kind da nennen? Und dann haben wir zusammen überlegt, Solidarität mit Frauen in Not. Später haben wir ja auch dann noch Solvogidi gegründet, Solidarität mit Frauen und Kindern in Not. Ja, und so ist das in Kenia eigentlich entstanden, dieses Projekt.
34 Beratungsstellen haben Sie heute, ein Schutzhaus für Waisenkinder, Ausbildungsstätten, eigene Bäckereien, vieles mehr. Ist es heute alles in afrikanischer Hand? Also die Afrikaner
ja,
selbst?
Ja, ist alles in afrikanischer Hand, aber wir gehen hin zur Kontrolle. Und ich kann Ihnen sagen, als ich anfing, ich hatte wirklich gar nichts. Und Professor Köster, also der kannte mich ja schon, wir hatten zusammen studiert. Der war der Erste, der mal ein bisschen Geld geschickt hat. Und meine Mutter auch, aber sie war eine arme Witwe. Also Professor Köster hat uns schon unterstützt. Aber sonst habe ich nichts gehabt. Ich habe einen Bettelbrief geschrieben und habe gesagt, und das, da war ich, zum ersten Mal habe ich dem lieben Gott gesagt, du hältst dich nicht an dein, an unsere Abmachung. Als ich eingetreten bin, habe ich gesagt, ich will alles, was ich kann und mache, das will ich alles zum Verfügung stellen. Aber betteln will ich nie, weil die Ordensschwestern hatten schon so ein bisschen so den Geruch von, dass sie immer Geld brauchen. Und dann habe ich gesehen, wenn ich diesen Frauen helfen will, brauche ich Geld. Also habe ich an 100 Adressen, die mir eine Adresse gegeben haben, geschickt und habe gesagt, wenn ihr mich unterstützt. Und dann habe ich gesagt, wenn 110 Euro im Monat geben, dann sind es 1000 Euro. Da komme ich wunderbar hin. Ja, aber es ist weitergegangen und ich kann es Ihnen sagen, ich bin so sicher, wenn wir was tun, was im Sinne Gottes ist, was Gutes tun, und er will, dass es allen seinen Menschen gut geht, dann geht es uns selber gut und die Sache geht weiter.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wie immer, wenn wir draußen sind, gibt's auch Fragen unserer Hörer an unseren Gast. Die habe ich jetzt vor mir liegen und lese die ganz einfach mal vor. Timo Eckert aus Zornheim fragt, was ist, wenn jemand es trotz ihrer Hilfe nicht schafft, aus der Prostitution rauszukommen? Wie gehen Sie mit solchen Misserfolgen um?
Also ich sag immer, ich persönlich und alle meine Mitarbeiter haben mindestens 1000 Chancen im Leben gehabt. Und nun haben wir eine Frau, die vielleicht in ihrem Leben noch nie eine richtige Chance gehabt hat. Und wir bieten eine einzige Chance an. Können wir da enttäuscht sein, wenn sie die nicht auf Anhieb wahrnehmen kann? Ich finde nicht. Also manchen Frauen haben wir noch eine zweite Chance gegeben. Und vielleicht kommen einige nach Jahren drauf zurück, das wäre doch gut gewesen. Oder vielleicht kann man da noch mal anknüpfen. Nein. Ich habe mich eigentlich immer konzentriert auf die Erfolge. Das finde ich toll. Und wenn Leute nicht mitmachen können, okay, dann ist es ihre Entscheidung. Wie frei die ist, das ist wieder ein ganz anderer Platz.
Eva Flor aus Alzey möchte wissen, wie sollte der Staat Ihrer Meinung nach die Prostitution regeln in Deutschland?
Gar nicht regeln. Er sollte den Sexkauf verbieten und den Frauen helfen, dass sie auf die Füße kommen, dass sie was lernen, dass sie eine Ausbildung haben,
also
dass sie arbeiten
können. Sexkauf verbieten heißt, dass die Freier bestraft würden.
Ja, die Freier, die Kunden sollen mal nachdenken, was sie da eigentlich machen.
Und das ist was andere Staaten, auch europäische Staaten, vorleben.
Zum Beispiel Schweden, Island, Norwegen, Kanada, Nordirland, Frankreich, Irland. Schweden schon seit 1999. Und das Frauenbild in Schweden ist wesentlich anders als bei uns. Zum Beispiel eine Familie, die Frau rief an und sagte, ich habe eine junge Familie mit 3 kleinen Kindern, die bringe ich täglich an den Bus in Trier. Was steht in der Nähe des Busses? Eine Großreklame für Prostitution. Dann sieht doch mein kleiner Sohn schon, was er alles mit den Mädchen anstellen kann. Es ist unglaublich. Und solche Reklame wäre natürlich nicht notwendig, nicht möglich.
Ute Lorenz-Ulreich aus Schweppenhausen fragt, Sie haben vorhin Herrn Tutsu zitiert, wir sind da, um Tuan Tutu zitiert, wir sind da, um gut zu sein. Verliert man da nicht den Glauben an das Gute angesichts des vielen Elends, das Ihnen bei Solvoti begegnet?
Desmond Tutu hat ja genau erlebt, die ganzen Missbrauch der Weißen gegenüber den Schwarzen. Er hat es am eigenen Körper erlebt. Ich sehe nur, dass viel zu tun ist. Aber die Grausamkeit, wie mit Menschen umgegangen wird, Das macht mir manchmal schon zu schaffen. Das muss ich ehrlich sagen. Und dass da nicht mehr Einsicht ist und nicht mehr Mitgefühl, das ja, macht mir zu schaffen. Ja.
Herr oder Frau Schmidt-Stumpf aus Niederolm fragt, suchen Sie auch das Gespräch mit Zuhältern und Freiern?
Nein.
Aber mit Freiern haben Sie schon gesucht. In Afrika haben Sie durchaus auch mal Alimente eingetrieben bei Freiern. Das weiß ich.
Ja, das habe ich schon so gemacht. Ich lehne auch nicht grundsätzlich das Gespräch ab. Aber das ist nicht mein Charisma. Also man kann nicht alles machen. Man kann nie die ganze Welt retten. Man kann immer nur dort, wo man ist, auf dem kleinen Raum, wo man Möglichkeiten hat, die dann auch wahrnehmen. Und das würde ich jedem von Ihnen sagen. In Ihrem Umfeld, überall wo Sie sind, haben Sie Möglichkeiten, das Gutsein zu üben. Und Sie werden sehen, es tut Ihnen selber gut.
Christa Sommer aus Oebersheim fragt, was raten Sie jungen Frauen von heute?
Ich rate jungen Frauen von heute, dass sie in der Schule aufmerksam sind, dass sie gut mitmachen, dass sie sich anstrengen. Nicht nur bin ich hübsch und bin ich schön angezogen, sondern habe ich ein gutes Zeugnis? Was will ich lernen? Und bitte, was will ich lernen? Nicht nur abhängig machen. Wenn ich Bankerin werde, verdiene ich viel. Wenn ich Sozialarbeiterin, verdiene ich wenig. Das muss nicht das Kriterium sein, sondern wo kann ich am nützlichsten sein? Wo kann ich am meisten tun? Was entspricht meinen Gaben und Fähigkeiten?
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie sind in diesem Jahr 80 geworden. Ich denke, da zieht man natürlich automatisch Bilanz. Sie haben zahlreiche Preise für Ihre Arbeit bekommen, Bundesverdienstkreuz bis hin zum Augsburger Friedenspreis, wo Sie in der Reihe mit Preisträgern wie Richard von Weizsäcker oder Michael Gorbatschow stehen. Wenn Sie selbst auf Ihr Leben zurückblicken, auf was sind Sie persönlich am meisten stolz?
Also ich bin richtig froh und glücklich, dass ich diesen Weg gewählt habe. Und stolz bin ich für jede Frau, der ich weiterhelfen konnte. Und wir haben unsere Arbeit auch immer dokumentiert. Sie sehen eine ganze Reihe von Büchern, die da liegen. Und ja, um zu sagen, was wir machen, man kann nachschauen, man kann lesen, man kann es sehen.
Genau, alle Informationen dazu gibt es übrigens auch bei uns auf unserer Internetseite unter www.swr1.de. Sie selbst machen sich in Ihrem aktuellen Buch Der Kampf geht weiter Gedanken über das Thema Alter und Sie sagen, und das hat mich persönlich wirklich überrascht, Schwester Lea, weil Sie sind ja nach wie vor fit und kämpferisch, ich habe den Wunsch an den lieben Gott, nicht mehr sehr viel älter zu werden, als ich jetzt bin. Vielleicht noch 1 oder 2 Jahre, mehr nicht. Wieso wünschen Sie sich nicht noch ganz, ganz viele Lebensjahre, um weiterhin so tatkräftig wirken zu können?
Wir wissen alle, dass es irgendwann dann doch nicht mehr so toll ist. Und ich möchte nicht so einen langsamen Abstieg erleben. Ich möchte mich lieber rechtzeitig zurückziehen und also im Moment ist diese Bitte an den lieben Gott aktuell. Was ich in einem Jahr sagen werde, möchte ich heute noch nicht so.
Eine Bitte hat er Ihnen auf jeden Fall erfüllt. Sie haben sich nämlich sehnlichst gewünscht, eine Nachfolgerin zu bekommen, ja, die Ihr Werk weiterführen kann. Und wie immer haben Sie es aber auch nicht bei frommen Gedanken und Gebeten gelassen, sondern Sie haben tatkräftig gesucht. Wie haben Sie sich Ihre Nachfolgerin gesucht?
Ich habe 350 Briefe an alle Ordensgemeinschaften in Deutschland geschrieben und handschriftlich eine Glückwunschkarte zu Weihnachten dazugelegt und gesagt, bitte lesen Sie meinen Brief, weil ich gedacht habe, nicht, dass der sofort im Papierkorb verschwindet. Und und da habe ich mich sehr gefreut, als die Dernbacher Schwestern, die sind ja auch hier im Umkreis, dass die kamen und haben gesagt, wir haben eine Schwester, sie ist Sozialarbeiterin, sie hat einige Jahre in Afrika, in Nigeria gelebt und sie ist bereit, bei euch mitzumachen. Und das ist jetzt schon 3/4 Jahr her und ich bin richtig froh darüber. Und wir haben eine neue Form sowieso gefunden, weil ich gedacht habe, mit 80, da kann man auch plötzlich ausfallen. Und dann, wenn so eine Nachfolgerin allein da steht, das ist ja doch ziemlich groß geworden. Und wir haben ein Leitungsteam gebildet. Das sind zwei jüngere Frauen, eine junge Frau, eine jüngere, um die 40. Die eine macht unsere Buchhaltung. Sie weiß also, wie es um uns steht, was wir uns erlauben können, was nicht. Die andere hat das Antragswesen. Und dann meine Nachfolgerin und ich. Und seit einem halben Jahr werden alle Entschlüsse gemeinsam in diesem Viererteam beschlossen. Und ich finde, das war auch eine gute Idee.
Auch schön, wenn man weiß, die Last ruht nicht mehr alleine auf meinen Schultern. Und Sie arbeiten die Nachfolgerin jetzt toll ein in Ihr Amt.
Ja.
Dass, wenn mal was mit Ihnen sein sollte, dass die Ihre Arbeit lückenlos fortführen kann.
Ja, und nicht allein dasteht. Also, ja.
Ich glaube, von dem, wie Sie das handhaben, Schwester Lea Ackermann, können sich viele Politiker eine Scheibe abschneiden, die sich ja oft schwer tun, andere ans Ruder zu lassen und lieber mögliche Nachfolger wegbeißen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, sowohl für Sie als auch für Ihre Arbeit. Und ich habe auch noch ein kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Leute hatten. Dieses Buch mit Frauenporträts in einem Titel, der, wie ich finde, wunderbar zu Ihnen passt. Frauen, die denken, sind gefährlich und stark. Ich gebe Ihnen das mal rüber. Viel Spaß beim Leben. Und vielen Dank, dass Sie hier waren.
Danke.
Und das war's auch wieder für heute in Leute. Ich sag tschüss, ich bin Katja Hein. Ihnen einen schönen Sonntag noch.